NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Zunächst aber hören wir das Wort der Bundeskanzlerin.
Deutschland wird Deutschland bleiben. Mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Herzlichen Dank.
Angela Merkel war das heute in der Generaldebatte im Bundestag. Das ist gleich unser erstes Thema und dazu gibt es auch unseren Kommentar. Außerdem, der Streit des türkischen Sportministers mit der Deutschen Welle beschäftigt jetzt auch den Bundestag. Und der verstorbene Altbundespräsident Walter Scheel ist heute mit einem Staatsakt gewürdigt worden. Die Generaldebatte im Bundestag über den Etat des Bundeskanzleramtes. Das ist üblicherweise auch die Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit der Regierung, und zwar logischerweise von Seiten der Opposition. Im Moment allerdings bekommen die Kanzlerin und ihre Politik, und das heißt sehr konkret ihre Flüchtlingspolitik, Gegenwind auch aus den eigenen Reihen von Horst Seehofer von der Schwesterpartei CSU und von Sigmar Gabriel vom Koalitionspartner SPD. Als hätten beide nicht über die Regierungspolitik mitentschieden. Wie Angela Merkel heute ihre Linie verteidigt hat, berichtet aus Berlin Marita Knipper.
Schuldzuweisungen lehnt die Bundeskanzlerin ab.
Insgesamt haben wir heute eine ganz andere Situation als zu der Zeit der Debatte vor genau einem Jahr. Sie ist geordneter. Regelungen wurden überdacht, Abläufe verbessert, Entscheidungen schneller getroffen.
Angela Merkel verteidigte nachdrücklich die von ihr verfolgte Linie in der Flüchtlingspolitik.
Wir haben die Ordnung und Steuerung der Flüchtlingsbewegung in Deutschland erreicht. Wir haben die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge deutlich reduziert. Und wir kommen gleichzeitig national und international unserer humanitären Verantwortung nach. Und das nicht nur in Sonntagsreden.
Mit wohl abgewogenen Worten warnte Merkel alle Vertreter der etablierten Parteien davor, schrille Töne von Rechtspopulisten noch durch eigenes Zutun zu fördern.
Wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können.
Eine klare Absage der Parteivorsitzenden Merkel an die Aussagen der AfD. Angela Merkel zeigte aber auch die Größe unumwunden, das Scheitern der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Wochenende beim Namen zu nennen. Interessant ebenfalls, was der linke Oppositionsführer Dietmar Bartsch dazu in die Debatte einbrachte. Er sprach vor der Kanzlerin.
Wir haben alle hier im Haus ein Problem und niemand sollte versuchen, anderen das zuzuschieben. Wenn einer in besonderer Weise hier Verantwortung hat, ist es jemand, der hier nicht so im Parlament sitzt, das ist Horst Seehofer. Der hat zu diesem Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern wirklich sehr viel beigetragen.
Insgesamt rankte sich die Mehrheit der Redebeiträge, vor allem der Opposition, um das Thema, welche Ängste die Bürger, die Wähler haben. Bartsch gibt der Regierung die Schuld.
Das ist eine Angstmacherkoalition, meine Damen und Herren.
Ähnlich argumentierte die grüne Fraktionschefin Karin Göring-Eckardt. Chaos-Koalition, sagte sie, im verbalen Spagat zwischen Schuldzuweisung und Solidarität.
Das hat zu Verunsicherung geführt, Verunsicherung auch bei den politischen Parteien. Trotzdem muss man vielleicht mal das Gegenbild aufmachen und in die Stimmung der Bevölkerung schauen. 90% der Deutschen sind mit ihrem Leben zufrieden, knapp 80% mit unserer Demokratie.
Solidarisch mit Merkel und der Union in der Flüchtlingspolitik und gegen die AfD erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.
Wir können den Rechtspopulisten am schnellsten und am besten das Wasser dadurch abgraben, dass wir mit einem handlungsfähigen, starken Staat für soziale Sicherheit sorgen und für öffentliche Sicherheit sorgen.
Und wenn jetzt alle die Lektion gelernt haben, so Unionsfraktionschef Volker Kauder, dann gibt es nur eines bis zur nächsten Bundestagswahl in einem Jahr.
Uns, der Großen Koalition, rate ich, dass wir das letzte Jahr dieser Großen Koalition auch als Beweis dafür bringen, dass wir in der Lage sind, diesem Land eine gute Regierung zu stellen. Dass wir die Arbeit machen, die von uns verlangt ist und die wir uns vorgenommen haben.
Ganz im Sinne der Kanzlerin.
Aus Berlin war das Marita Knipper. Die Kritik, die Angela Merkel entgegenschlägt, wird schärfer. Und sie hat keine leichte Position, nachdem die AfD am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern die CDU abgehängt hat. Und das im Jahr vor der Bundestagswahl. Wie sicher sitzt Merkel noch im Sattel? Und welche Anzeichen gibt es dafür, ob sie wieder als Kanzlerkandidatin antreten wird, 2017 oder nicht? Katrin Brandt kommentiert.
Angela Merkel ist die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie weiß, was sie tut und sie fürchtet sich nicht. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Diesen Führungsanspruch hat sie heute deutlich gemacht. So deutlich wie seit langem nicht mehr. Statt lieblos wie sonst 30 Minuten vom Blatt herunterzubeten, wie es um die Krisen der Welt steht, stellte sie diesmal, lebendig wie selten, Deutschland in den Mittelpunkt ihrer Rede. Sie benannte, auch das sehr ungewöhnlich für sie, die AfD als neue politische Herausforderung und damit nicht genug, sie griff ihre internen Gegner ziemlich unverblümt an. Politiker, die Verantwortung tragen, sollten sich in ihrer Sprache mäßigen, forderte Merkel zum Beispiel. Denn wenn auch sie in ihrer Sprache eskalieren, dann gewinnen am Ende nur die, die es noch einfacher ausdrücken. Eine klare Grußbotschaft an Horst Seehofer in München, der seit Monaten mit markigen Sprüchen die Berliner Politik vor sich hertreibt, als gehöre er selbst nicht dazu. Womöglich meinte Merkel aber auch Sigmar Gabriel von der SPD. Er tut mitunter so, als bleibe für die Einheimischen vor lauter Flüchtlingshilfe nichts mehr übrig. Nicht das Spiel der Vereinfacher spielen, sich nicht auf ihre Forderungen einlassen, die Sorgen ernst nehmen und sich an die Fakten halten. Das ist Merkels Rezept gegen die, die nach ganz einfachen Lösungen rufen. Und sie hofft darauf, dass endlich durchsickert, wie sehr sich Deutschland 2016 von Deutschland 2015 unterscheidet. Schärfere Asylgesetze, mehr Abschiebungen, mehr Mittel für Integration, mehr Kontrolle an den Außengrenzen der EU und, ja, auch das, Unterstützung für eine Türkei, die Millionen von Flüchtlingen aufnimmt und davon abhält, nach Deutschland durchzumarschieren. Merkel kämpft, weil sie an das glaubt, was sie tut. Klingt so eine Frau, die amtsmüde ist, die darüber nachdenkt, nicht nochmal anzutreten? Nein, diese Merkel ist nicht aus dem Amt zu mobben. Sie wird sich durch die ständigen Angriffe aus München nicht zermürben lassen. Sie setzt darauf, dass ihre Arbeit wirkt. Sie setzt darauf, dass 80-90% der Deutschen die AfD nicht wählen werden. Sie setzt auf Fakten statt Emotionen und das mit Leidenschaft.
Angela Merkel hat ihren Führungsanspruch deutlich gemacht. Katrin Brandt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zur Flüchtlingspolitik gehört auch die Frage, wie weiter im Verhältnis zur Türkei. Die bildet mit dem Flüchtlingsdeal gewissermaßen die Mauer, die die Schutzsuchenden auf ihrem Weg nach Europa aufhält. Und sie gebärdet sich gleichzeitig zunehmend undemokratischer. Ob in Deutschland oder auf europäischer Ebene, so richtig ausdiskutiert ist das nicht. Heute hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Europarat versichert, dass es nach dem gescheiterten Putsch transparente Prozesse geben werde. Einzelheiten von Kai Küstner.
Auf Worte der Anklage an die Adresse der Europäer mochte der türkische Außenminister zwar auch bei seinem Besuch in Straßburg nicht völlig verzichten. Doch insgesamt dürfte das, was Mevlüt Cavusoglu als Gast beim Europarat äußerte, als Signal der Entspannung gedeutet werden. Er verspricht Transparenz bei der Aufarbeitung des vereitelten Militärputsches. Die Europäische Menschenrechtskonvention wird für uns Richtschnur sein, selbst in dieser für uns schwierigen Zeit, versichert der türkische Außenminister. Der Europarat gehört, anders als der Name vermuten lässt, nicht zur EU und ist vielleicht gerade deshalb als Ansprechpartner für die Türkei gut geeignet. Dass Europaratsvertreter als Beobachter in die anstehenden Prozesse gegen die mutmaßlichen Putschisten geschickt werden, ist nicht zu erwarten. Aber helfen bei der Vorbereitung könnten Experten durchaus. Generalsekretär Jagland äußerte die Sorge, dass es in Zeiten großer Emotionen schwerfalle zu unterscheiden zwischen denen, die wirklich für den Coup verantwortlich waren, und den anderen. Wichtig ist, dass alle rechtlichen Sicherungsvorkehrungen getroffen werden und dass die Unschuldsvermutung gilt. Beweise müssen zählen. So Jagland, der, anders als EU-Politiker, die Türkei nach dem Coup-Versuch eher mieden, schon Anfang August nach Ankara gereist war und damals wie heute ein gewisses Verständnis für das harte Durchgreifen der Erdogan-Regierung signalisierte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es so etwas in Europa nicht gegeben, dass Panzer auf Menschen in den Straßen schießen und Kampfjets das Parlament bombardieren. Man muss verstehen, wie abscheulich und inakzeptabel das war, dass so etwas auf europäischem Boden passiert. noch etwas nebulös ist, ob der Europarat auch eine Rolle spielen könnte bei den umstrittenen Antiterrorgesetzen in der Türkei. Dass sie am Wortlaut dieser Paragraphen derzeit nichts ändern könne, hatte die Regierung erst neulich wieder bekräftigt. Stellt der Europarat aber fest, dass die Türkei Fortschritte macht bei der Umsetzung, also Anstrengungen unternimmt, etwa die Meinungsfreiheit zu wahren, könnte Bewegung in die Sache kommen. Doch fest vereinbart ist hier noch nichts. Bei seinem Besuch in Straßburg beschwerte sich der türkische Außenminister jedenfalls auch über die aus seiner Sicht überzogene Reaktion der EU auf die Diskussion in seinem Land über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Statt zu verstehen, warum die Menschen das fordern, kamen Drohungen aus Brüssel und sehr harte Worte, die die Emotionen der Menschen erst angestachelt haben. Worte, die beweisen, wie kompliziert die Beziehungen zwischen den Europäern und der Türkei auf absehbare Zeit bleiben werden, auch wenn es hörbare und sichtbare Zeichen einer Wiederannäherung gibt. Der Besuch Çavuşoğlu's in Straßburg war so eines.
Aus Brüssel war das Kai Küstner. Seit gestern gibt es neuen Streit mit der Türkei. Der hat als Auseinandersetzung um ein Interview angefangen und mittlerweile hat sich das Auswärtige Amt in den Konflikt eingeschaltet. Das Deutsche Welle-Fernsehen hatte ein Interview mit dem türkischen Jugend- und Sportminister Akif Kılıç geführt. Das Videomaterial, das hatte der Minister aber kurz nach dem Gespräch beschlagnahmen lassen. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Der schwerstmögliche Angriff auf die Pressefreiheit, wie man ihn nur aus Diktaturen kennt, so kommentiert der Deutsche Journalistenverband, was in Ankara passiert ist. Das von der Türkei konfiszierte Interview schlägt immer höhere Wellen, inzwischen auch bis in den Bundestag. Während der Haushaltsdebatte kritisierte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, aus deren Etat die Deutsche Welle finanziert wird, den Umgang mit der Pressefreiheit. Erst in der vergangenen Woche hatte China der Deutschen Welle die Akkreditierung zum G20-Gipfel verweigert.
Und auch die Beschlagnahme des Materials nach einem fertiggestellten Fernsehinterview mit einem Minister entspricht in keiner Weise unserer Vorstellung von Pressefreiheit.
Auch Regierungssprecher Steffen Seibert stellte sich für die Regierung hinter die Deutsche Welle. Die Pressefreiheit sei ein hohes, nicht zu verhandelndes Gut, sagte Seibert in Berlin und ergänzte vorsichtig:
Wäre es ein Fall von zwangsweiser Konfiszierung von Material, dann entspräche das nicht unseren Vorstellungen der Pressefreiheit.
Am Montagabend hatte der Journalist Michel Friedmann für die Deutsche Welle mit dem türkischen Sportminister Akif Kılıç in Ankara ein halbstündiges Interview geführt. Geplant war das für die Sendung Conflict Zone. Mit den Fragen unter anderem über die Todesstrafe, den NATO-Stützpunkt in Çelik und die Rolle der Frau in der Türkei wurde der Interviewraum dann tatsächlich zu einer Konfliktzone.
Der Minister war an einigen Stellen über die Fragen nicht besonders erfreut, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, besonders nicht in einem Land, in dem der Ausnahmezustand herrscht, aber auch schon vor dem Ausnahmezustand demokratische Grundrechte jedenfalls nicht vollkommen umgesetzt wurden.
Ein nicht erfreuter Interviewpartner, das sei für Michel Friedmann durchaus nicht ungewöhnlich, wohl aber das, was nach dem Interview passierte. Der Minister habe sich noch verabschiedet und kurze Zeit später soll der Pressesprecher unmissverständlich klargemacht haben, dieses Interview kann nicht gesendet werden. Nach einigen Protesten habe das türkische Kamerateam der Deutschen Welle dann tatsächlich die Speicherkarte mit dem Videomaterial herausgegeben. Der Minister teilte über Twitter zwar mit, von einer Beschlagnahmung könne keine Rede sein, man habe nur gefordert, das Interview nicht auszustrahlen. Dem aber widersprach ein Sprecher der Deutschen Welle in Bonn vehement und bezeichnete Kılıç's Behauptung als abenteuerlich. Intendant Peter Limburg sagte gegenüber der Tagesschau:
Tatsächlich jemandem etwas wegzunehmen, das ist ja auch ein Straftatbestand. Das ist mindestens Diebstahl, wenn nicht Nötigung oder noch mehr. Das geht nicht. Das ist nicht hinnehmbar.
Deshalb prüfe die Deutsche Welle auch mögliche rechtliche Schritte. Derzeit laufen die diplomatischen Drähte heiß. So soll der deutsche Botschafter in Ankara mit dem türkischen Sportministerium gesprochen und sich für eine Herausgabe des Interviews eingesetzt haben. Beide Seiten hätten dabei die Hoffnung geäußert, dass die Angelegenheit nicht, Zitat, zu weiteren Verwerfungen im deutsch-türkischen Verhältnis führten.
In der britischen Politik ist die Sommerpause vorbei und auf der Tagesordnung der Regierung und des Parlaments steht wieder, den Ausstieg aus der EU vorzubereiten, den Brexit. Das Kabinett scheint dafür aber gar keinen einheitlichen Fahrplan zu haben, denn kaum hatte Brexit-Minister David Davis seine Pläne dem Parlament vorgestellt, da hat Premierministerin Theresa May ihm bereits widersprochen. Heute hat sie sich in der aktuellen Fragestunde des Unterhauses den Abgeordneten gestellt. Aus London, Stefanie Pieper.
The Prime Minister, Thank you, Mr. Speaker.
Theresa May is back, zurück aus China, wo die Premierministerin beim G20-Gipfel ihren ersten großen internationalen Auftritt absolvierte und dabei zu spüren bekam, dass Brexit-Britannien auf der Weltbühne künftig eine kleinere Rolle spielen wird als bisher. Wieder zu Hause im britischen Parlament sagte May bei ihrem ersten Auftritt nach den Sommerferien:
We will build a new relationship.
In unserer neuen Beziehung werden wir die Zuwanderung aus den EU-Staaten nach Großbritannien kontrollieren und wir werden den richtigen Deal schließen für den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Nur was ist der richtige Deal? Am Montag hatte ihr Brexit-Minister David Davis gesagt, Großbritannien müsse nicht Mitglied des EU-Binnenmarktes sein, um weiter Zugang zum Binnenmarkt zu haben. Die weitere Mitgliedschaft sei sogar sehr unwahrscheinlich, sollten die EU-Partner diese an die Arbeitnehmerfreizügigkeit knüpfen. Ein Sprecher von 10 Downing Street erklärte daraufhin jedoch, das sei Davis' persönliche Meinung, nicht die der Regierung. Über diesen Brexit-Zwist im konservativen Kabinett lästert Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn.
The Brexit Secretary.
Der Brexit-Minister sagt, ein Verbleib im EU-Binnenmarkt sei unwahrscheinlich. Der Sprecher der Premierministerin sagt, das sei nicht der Fall. Was denn nun? Entweder oder. Beides geht nicht.
Eine eindeutige Aussage von May selbst hierzu, auch heute Fehlanzeige. Morgen empfängt die Regierungschefin in London den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Auch den dürfte May weiter zappeln lassen und ihm noch nicht verraten, wann sie die britische Scheidung in Brüssel formell einreicht, wann also die Austrittsverhandlungen tatsächlich beginnen. Wir entscheiden nichts, ehe wir nicht bereit dazu sind. Wir werden unsere Karten nicht vorzeitig auf den Tisch legen und wir werden den Fortgang der Verhandlungen nicht laufend kommentieren. Nicht mehr in diesem Jahr will sie den Trennungsartikel 50 des Lissabon-Vertrages ziehen. Ob und wann im nächsten Jahr ist offen. Den Zeitplan zu bestimmen, ist eine der wenigen Trumpfkarten, die May in ihrem Blatt hat. Eine vorherige Unterhausabstimmung hält sie für juristisch nicht zwingend. Im schottischen Parlament in Edinburgh kritisierte heute die proeuropäische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon das Brexit-Durcheinander in London. Wir sind weiter entschlossen, jede Option zu verfolgen, um Schottlands Interessen zu schützen. Und dazu muss auch die Option gehören, unabhängig zu werden, wenn wir unsere Interessen als Teil des Vereinigten Königreichs nicht schützen können. Die Schotten hatten mehrheitlich dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Trotzdem würden sich derzeit laut einer neuen Umfrage nur 46% der Bürger für die schottische Unabhängigkeit entscheiden, 54% dagegen für den Verbleib im Vereinigten Königreich.
Altbundespräsident Walter Scheel war 97 Jahre alt, als er vor 2 Wochen gestorben ist. Heute ist er in Berlin mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt worden. Der frühere FDP-Vorsitzende Scheel war von 1974 bis 1979 Bundespräsident. Und am besten ist er vielen Zeitgenossen sicher damit in Erinnerung, dass er für die Aktion Sorgenkind, die heutige Aktion Mensch, das Volkslied Hoch auf dem gelben Wagen gesungen hat. Das war allerdings, bevor er Staatsoberhaupt wurde. Und auf Wunsch der Witwe ist das Lied auch heute gespielt worden. Aus der Berliner Philharmonie, Alex Krämer.
Zu den Eigenheiten der Berliner Philharmonie gehört es, dass ihr Innenraum nach dem Vorbild eines Zirkuszeltes gestaltet ist. Die Bühne in der Mitte. Der fahnengeschmückte Sarg Walter Scheels steht daher nicht mit etwas Abstand vorne, sondern mittendrin. Zwischen Ministerinnen, Abgeordneten, ehemaligen Präsidenten, Diplomaten. Das passt vielleicht ganz gut dazu, wie Bundespräsident Joachim Gauck seinen Vorgänger beschreibt, als einen, der großen Wert auf Bürgernähe legte.
Walter Scheel ist die Auffassung immer fremd gewesen. Zum Beruf des Politikers zähle der sauertöpfische Gestus eines Zuchtmeisters. Er ist überzeugt, wer etwas verändern will, wer Menschen gewinnen will, braucht Lebensfreude, braucht Optimismus.
Der ist auch nötig, um Neues zu probieren. An 2 Punkte erinnert Gauck da besonders. Walter Scheel verantwortete als FDP-Chef den Wechsel zu einer Koalition mit der SPD 1969 und er leitete als Außenminister gemeinsam mit Willy Brandt die Entspannungspolitik Richtung Osteuropa ein.
Gerade im Rückblick erschließt sich die Tragweite seiner Ideen und die dauerhafte Bedeutung ihrer politischen Umsetzung. Walter Scheel ist ein Wegbereiter der Reformära gewesen. Im Wortsinne ein Pfadfinder unserer Republik.
Für die frühen 70er eine entscheidende Zeit waren. Die Entspannungspolitik hatte weitreichende Folgen, sagt Frank-Walter Steinmeier, als Außenminister noch ein Nachfolger Scheels.
Er hat den Weg ebnen helfen hin zur Wiedervereinigung unseres Landes und zum Ende der Teilung Europas. Das wissen wir heute. Damals aber glaubten wenige an die Kraft dieser Politik. Für viele war Entspannungspolitik ein unerhörter Tabubruch. Und entsprechend ging es in den öffentlichen Debatten und im Bundestag zur Sache.
Scheel sei angefeindet worden und habe Kurs gehalten. Daran erinnert Steinmeier, daran erinnert auch Wolfgang Gerhardt, ehemaliger FDP-Chef, der Scheel von den Rednern bei diesem Staatsakt wohl am besten kannte.
Er war neugierig in Kunst und Kultur. Er war interessiert an Freundschaft. Er hatte Lebensart. Wenn er sich gut anzog, und das tat er immer, wollte er damit jedem Gesprächspartner ausdrücken, wie sehr er ihn schätzte. Er war fröhlich. Er sang deshalb jenes uns allen bekannte Lied ganz unbekümmert gegen manchen unfröhlichen Rat. So war er eben.
So war er eben. Walter Scheel singt Hoch auf dem gelben Wagen 1973 in einer ZDF-Show. Die Anspielung auf diesen Auftritt fehlt in keiner Rede. Verabschiedet wird der Sarg vor der Philharmonie aber mit militärischen Klängen. Beerdigt ist Walter Scheel auf dem Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf. Dort liegt auch Willy Brandt. Neben Scheel der zweite Vater der Entspannungspolitik.
Ein Beitrag von Alex Krämer aus Berlin war das im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Minderjährige Jugendliche, sagen wir mal, wenn sie so etwa 17 sind, haben mehr oder weniger die gleichen Bedürfnisse wie Erwachsene. Insofern, dass sie auch Kleidung brauchen, die meistens auch nicht kleiner ist als die der Eltern und eigentlich auch genauso viel Essen. Trotzdem bekommen minderjährige Jugendliche, die Arbeitslosengeld II beziehen, einen verringerten Satz. Sie kriegen nicht die gleiche staatliche Unterstützung wie Erwachsene. Aber das Geld darf auch bei volljährigen jungen Menschen, die also durchaus weit über 20 sind, gekürzt werden, wenn sie bei ihren Eltern wohnen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Es bleibt dabei. Empfängt jemand Leistungen nach Hartz IV, dann dürfen Einkünfte von Familienangehörigen, mit denen er zusammenlebt, angerechnet werden. Auch mit der Folge, dass sich dann die Geldleistung vermindert. Für die Anrechnung spielt es auch keine Rolle, ob der Hartz-IV-Empfänger einen rechtlich durchsetzbaren Unterhaltsanspruch gegen den Familienangehörigen hat. Die Sozialbehörden dürfen genauso wie der Gesetzgeber davon ausgehen, dass in einem gemeinsamen Familienhaushalt der Bedarfsgemeinschaft so wörtlich aus einem Topf gewirtschaftet wird. Eltern also ihre selbst erwachsenen Kinder überwiegend durchfüttern und auf Abrechnungen verzichten. Mit dieser Begründung wies das Verfassungsgericht die Beschwerde eines erwachsenen jungen Mannes ab. Weil sein Vater eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekam, zog ihm das Amt etwas von seinem Hartz-IV-Satz ab. Er sah darin eine verfassungswidrige Abstufung unter das Existenzminimum. Die Richter dagegen eine zulässige Schonung der Solidargemeinschaft. Anders wäre es nur, wenn Eltern sich ernsthaft weigerten, ihre erwachsenen Kinder zu sponsern. Dann darf elterliches Einkommen nicht bedarfsmindernd für Sohn oder Tochter angerechnet werden. Der Nachwuchs darf dann auch ausziehen, ohne Abzüge befürchten zu müssen.
Wer einen Computer kauft, der bekommt den in der Regel samt Betriebssystem, ob von Apple oder Microsoft, das ist schon mal installiert. Das hat einen Franzosen geärgert, der einen Sony-Laptop mit Windows und anderer Software darauf gekauft hatte. Die wollte er aber gar nicht haben, aber er musste sie natürlich mitbezahlen. Er witterte ein sogenanntes Koppelungsgeschäft und zog vor den Europäischen Gerichtshof. Umsonst. Vorinstallierte Software ist zulässig, das hat der EuGH heute beschieden. Karin Bensch berichtet.
Sony hat gewonnen, der Käufer verloren. Computerhersteller dürfen weiterhin Software auf ihren Rechnern vorinstallieren. Denn das ist keine unlautere Geschäftspraxis, urteilten die Richter des Europäischen Gerichtshofs. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass ein Computerhersteller, in diesem Fall Sony, nicht auf die speziellen Wünsche eines einzelnen Käufers eingehen muss. Das Unternehmen kann sein Produkt anbieten, wie es möchte, muss aber darüber informieren, welche Programme bereits aufgespielt sind. Das ist nachvollziehbar, meint Christian Aldenhoff, Sprecher der Verbraucherzentrale in Düsseldorf.
Für uns ist es insoweit in Ordnung, als es zunächst mal um das Betriebssystem geht und darüber hinaus, dass eben über den Umfang von vorinstallierter Software entsprechend aufgeklärt wird. Also, dass der Verbraucher selber eine informierte Entscheidung treffen kann.
Eine informierte Entscheidung? Die hätte der Kläger auch treffen können, meinen die Richter des Europäischen Gerichtshofs. Der Franzose hatte sich 2008 einen Sony-Laptop mit einem Windows-Betriebssystem und anderen Programmen gekauft. Weil er diese Software nicht haben wollte, stimmte er den Nutzungsbedingungen nicht zu und forderte stattdessen das Geld für die Software von Sony zurück. Eine pauschale Summe von 450 Euro, die vom Kaufpreis abgezogen werden sollte. Darüber hinaus forderte der Franzose Schadenersatz in Höhe von 2.500 Euro, weil er die Methode des Herstellers für eine unlautere Geschäftspraxis hielt. Sony lehnte ab, der Mann zog vor Gericht. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs sind der Ansicht, dass der französische Kunde vor dem Computerkauf ausreichend über die aufgespielten Programme informiert wurde. Und er habe die Möglichkeit gehabt, das gekaufte Gerät abzugeben und das Geld vom Hersteller zurückzubekommen. Darüber hinaus seien die meisten Kunden mit vorinstallierter Software zufrieden, meinen die Richter, weil sie das Gerät dann sofort nutzen können. Diese Ansicht ist auch die Verbraucherzentrale, sagt Sprecher Christian Aldenhoff. Man müsse bedenken, dass
gerade im Fall des Betriebssystems viele Verbraucher auch eigentlich ein Interesse daran haben, direkt den Rechner anmachen zu können und zu starten, ohne dass sie sich jetzt eigenhändig nochmal ein Betriebssystem erstmal da installieren müssen, weil auch da zum Teil die technischen Kenntnisse nicht immer vorhanden sind.
Darüber hinaus sei es möglich, sich in bestimmten Geschäften Computer individuell zusammenbauen zu lassen. Ein Vergleich. Der Kunde muss also entscheiden, ob er ein komplettes Fahrrad kauft oder nur den Fahrradrahmen und sich Reifen, Felgen, Sattel und alle anderen Bauteile nach eigenen Wünschen besorgt. Ein Problem sieht die Verbraucherzentrale in vorinstallierten Programmen, die erst als Testversion laufen und später kostenpflichtig werden, sagt Sprecher Aldenhoff.
Für den Fall sind wir der Auffassung, dass da eindeutig informiert werden muss, wenn eine erneute Kostenpflicht entsteht.
Das bedeutet, Hersteller dürfen auch weiterhin Software auf Rechnern installieren, solange sie genau darüber informieren, was drauf ist. Und Verbraucher sollten überlegen, welche Programme sie wirklich brauchen und Angebote vergleichen, bevor sie einen Computer kaufen.
In Rio de Janeiro werden heute die Paralympics feierlich eröffnet. Überschattet werden sie allerdings von massiven finanziellen Problemen des Organisationskomitees und der Angst, es könnten so wenige Zuschauer kommen, dass die Ränge viel zu leer bleiben. Und wer hat schon Lust auf einen Wettkampf ohne Publikum und Applaus? Aber die Gefahr scheint abgewehrt. Aus Rio de Janeiro, Ivo Maroschik.
Mitten in der Favela ist jetzt tatsächlich Vorfreude auf die Paralympics zu spüren. Die deutsche Goalball-Nationalmannschaft hat spontan eine Gruppe von Kindern aus der Krippe Santa Clara zu ihrem Spiel eingeladen. Und die Kinder aus dem Armenviertel Vigidau freuen sich riesig auf den Ausflug. Es soll laut und bunt zugehen bei den Paralympics und dafür sollen vor allem die Kinder von Rio sorgen. Tausende Schüler bekommen in diesen Tagen Karten für die Hallen und Stadien geschenkt. Denn das oberste Ziel für die Paralympics heißt, die Bilder von leeren Rängen wie bei den Olympischen Spielen soll und darf es nicht mehr geben. Und die Gefahr bestand, denn bis Mitte August waren noch fast gar keine Karten verkauft. Daraufhin senkte das Organisationskomitee die Preise drastisch und rührte noch einmal die Werbetrommel. Und mit Erfolg, wie es scheint. Unmittelbar vor dem Beginn der Spiele kann Andrew Parsons, der Präsident des brasilianischen Paralympischen Komitees, verkünden: Für das erste Wochenende der Paralympics wurden für den Olympiapark mehr Tickets verkauft als bei Olympia. Der Olympiapark wird also am ersten Wochenende der Paralympics voller sein als bei den Olympischen Spielen. Die Eintrittskarten sind jetzt so billig, dass selbst Kleinverdiener sie sich leisten können. Schon für 10 Real, 2,80 Euro, bekommt man jetzt ein Ticket. Dazu kommen tausende Freikarten für Schüler. In Europa haben die Bilder der leeren Tribünen in Rio einige Beobachter offenbar so geärgert, dass sie sich jetzt einmischen. Zum Beispiel Greg Nugent, Marketingfachmann und Promoter beim britischen Paralympics-Komitee. Es wäre wirklich eine Schande, keine brasilianischen Kinder zu den Spielen einzuladen, wo diese Athleten doch zu den großartigsten Menschen auf der Welt gehören. Sie geben ein so unglaubliches Beispiel ab. Über die sozialen Medien hat er die Kampagne Fill the Seats, füllt die Sitze auf, ins Leben gerufen. Und seit die Musiker von Coldplay mit an Bord sind, fließen die Spenden großzügig. Nugent hat schon 200.000 Euro gesammelt, allerdings rechnet er stolze $30, also 27 Euro für den Besuch eines einzigen Kindes bei den Paralympics, inklusive Busfahrt und Verpflegung. Die Spenden reichen also aktuell für 6.000 Kinder. Die meisten Kinder in Rio wissen aber noch gar nichts von ihrem Glück, denn die Karten werden erst jetzt, in allerletzter Sekunde, großzügig verteilt. Und Sportminister Leonardo Pisciani entschuldigt sich mit Augenzwinkern. Es kennen doch alle diese Eigenheit der Brasilianer, dass wir alles auf den letzten Drücker machen. Aber wenn es einmal losgeht, dann sind alle dabei.
Aus Rio de Janeiro war das ein Beitrag von Ivo Maroschik. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.